Also die Resilienz ist nichts, was man sich im Sinne von irgendwie so einem Bonussystem aufbauen kann und dann hat man das, ja, und da wird irgendwie ein bisschen abgebucht, sondern Resilienzfähigkeit ist was, was man entwickelt durch Krisen und ich glaube eigentlich auch nicht durch was anderes.
Boah, was für eine Folge. Ecki und ich haben die erste Folge in diesem Jahr zu zweit aufgenommen, eine klassische Gut und Servus-Folge, beziehungsweise eigentlich war es irgendwie da am Ende auch schon Deep Dive, also wir sind wirklich tief eingestiegen in das Thema Resilienz und wir haben so viele Facetten. Das Gute ist, ich habe euch Kapitel erstellt, das heißt, wenn ihr das mit der Podcast-App eurer Wahl hört, in der Regel beherrschen die mittlerweile auch die Funktion von Kapiteln, dann könnt ihr euch auch das in der Übersicht anzeigen lassen, könnt auch zu den Aspekten springen, die euch ganz besonders interessieren. Meine Empfehlung natürlich, hört euch die ganze Folge am Stück an, da nehmt ihr bestimmt am meisten mit. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über das, was euch hier erwartet. Wir sprechen über das Gefühl der Trauer, dann sprechen wir über Widerstand, später auch dann die Widerstandsfähigkeit versus Starksein. Natürlich gibt es auch eine Definition oder unser Verständnis von Resilienz. Wir sprechen über proaktiv und präventiv, wie gehen wir mit Krisen um, über die Berufsunfähigkeitsversicherung, darüber, dass Krisen uns zeigen, ob wir resilient sind und die Frage, ob wir Krisen vermeiden sollten. Wir sprechen über Überforderung und Ecki gibt ein krasses Beispiel beim Einkaufen. Wir sprechen über Trauma, wir sprechen über Ikigai und Kintsugi, über Sinn und Scham. Wir sprechen über den Umgang mit Leid und dann plötzlich über Bäume, die auf einen Zaun treffen, über Kopfwissen versus Fühlwissen und wenn der Resilienztank plötzlich leer ist. Wir sprechen über Grenzen in der Resilienz, über die Frage, ob man Resilienz lernen kann und über resiliente Organisationen, über die große Frage, was tut meiner Seele gut? Wir sprechen über Anspannung und Entspannung, welcher Stress ist vermeidbar, die drei Ebenen unseres Seins. Ey, ihr merkt schon, das wird richtig krass. Warum wir Stress reduzieren sollten. Und dass wir Stress reduzieren sollten, ist klar. Aber der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich ein ganz anderer, als ihr denkt. Dann sprechen wir noch über den Wert von Tagebuchschreiben und wie wichtig es ist, dass wir uns füllen lassen, um geben zu können, sich selbst ernst nehmen. Ganz, ganz wichtig, Leute, und ehrlich gegenüber anderen sein. Das sind alles Learnings, die wir hier, glaube ich, mitnehmen können. Ich jedenfalls habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, es geht euch auch so und es würde uns mega interessieren. Deswegen an der Stelle schon mal der Hinweis, wir sind auch bei Telegram am Start. Dort könnt ihr unserem Kanal Vollmeta folgen und könnt auch kommentieren. Wir freuen uns riesig über eure Rückmeldungen. Einfach auch zu sehen, was macht das mit euch. Ja, immer wieder, wenn wir mal im Gespräch unsere Freunde nachfragen, die das mal gehört haben, gibt es ja auch ein paar, Grüße, dann merken wir, hey, ganz viele von denen hören sich das tatsächlich an, voll cool, sagen aber eigentlich nichts dazu. Und dann ist es aber voll spannend plötzlich im Gespräch, also es ermutigt uns auch. Und von dem her, teilt es doch gerne. Und last but definitely not least, vielen, vielen Dank an unsere Freunde, die uns unterstützen. An unsere Unterstützer, die wir Freunde nennen, seit unserer Freunde-Folge, die ihr hier auch nachhören könnt bei Vollmeta. Vielen lieben Dank, dass ihr uns ermöglicht, auch wirklich diesen Aufwand zu betreiben, hier Folgen aufzunehmen, uns vorzubereiten, in den Schnitt zu gehen und das so für euch aufzubereiten, dass ihr das hoffentlich mit maximal guter Qualität hören könnt. Also, das ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag, den ihr da leistet. Vielen lieben Dank an die 7 Unterstützer, die wir haben. Und hey, vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Wir würden uns riesig darüber freuen. So, und jetzt dürft ihr euch aber erstmal freuen auf diese neue Folge bei Vollmeta über Resilienz. Los geht's. Alright, wir sind live auf Sendung. Wir haben zwar keine Zuhörer an dem Moment, aber es ist für uns, es ist live, ne?
Ja,
live Servus. Live is live. Ja, gute Ecki.
Na, 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 na. Und viel Spaß mit dem Ohrwurm für den Rest des Tages.
Live is. Okay, lassen wir das. Ecki, es ist der erste, also wir haben jetzt, warte mal, hier, wir sind jetzt mitten im Mai schon fast und wir haben, das ist der erste Podcast, den wir jetzt zu zweit so ganz klassisch, regulär, oldschool aufnehmen in diesem Jahr.
Ja, was soll ich sagen? Erschreckend.
Wenn du die ersten 4 Monate mit 4 Adjektiven zusammenfassen dürftest, welche 4 würdest du wählen?
Oh, gruselig.
Pass auf, ich schneide ja auch die 73-sekündige Denkpause raus, okay?
Gruselig war ja natürlich schon das Erste.
Ach so, Herr Mann, bist du schnell. Ich dachte, die Aufgabe findest du gruselig. Okay, 25% waren gruselig.
25%. Ich könnte ja die prozentuale Aufteilung auch noch hinterher schieben. Also ich würde durchaus überfordernd reinpacken. Ich würde sagen verbindend. Ich würde sagen traurig. Mhm. Und was ist das Adjektiv zu Freundschaft? Freundschaftend?
Beziehungspflegend. Keine Ahnung, gemeinschaftsausübend, freundschaftend, ja.
Klärend, aussortierend.
Oh, also jetzt muss ich aber hier als Mathelehrer mal ein bisschen Einhalt gebieten. Ich habe ja gesagt 4.
Ach so. same to you. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet.
Nein, habe ich nicht. Also selbst die Frage nicht. Ich hab ein paar Gedanken habe ich gesammelt. Wir haben ja heute ein Thema mitgebracht, aber darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Also ich lasse mich trotzdem mal direkt reinkrätschen. Gruselig, überfordernd und traurig. Das ist jetzt mal abgesehen von verbindend, was so die ersten 4 Adjektive waren, die du genannt hast, sind das ja alles eher 3, ich glaube, so negativ konnotierte Adjektive. Und lass mich da mal fragen, mal nachhaken, wie gehst du damit um? Ist das so, dass du sagst, das ist halt so und gehört halt dazu, ist halt, kommt und geht und gut ist? Oder hast du in dieser Zeit noch ein paar neue Erkenntnisse entwickelt, ein paar neue Coping-Mechanisms, ein paar Strategien? Brauchst du die gar nicht, weil du so gestellt bist, dass du sagst, hier, Mr. Teflon-Ecki, Ecki hat die Augen zu und denkt sich innerlich, ach du. Nee, einfach so dieses, ich will nicht drüber hinweghuschen, sondern dann höre ich ja jetzt nicht so die freudigsten und leichtesten Adjektive raus und einfach zu sagen, was macht das mit dir, wie gehst du damit um?
Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr umfangreiche, tiefe Frage und weder das eine noch das andere extrem stimmt. Natürlich bin ich kein Teflon. Und wie gehe ich damit um? Und also wenn ich es so in ein Bild fassen müsste, dann würde ich schon sagen, dass ich über die letzten Monate, wahrscheinlich sogar über das letzte Dreivierteljahr, neue Melodien gelernt habe, vor allem in den tiefen Tönen, sodass da einige Töne mehr mitklingen, die vorher so gar nicht vorhanden waren. Und wie ich damit umgehe, das kann ich dir gar nicht jetzt so präzise auf einmal beantworten, weil ich finde, das ist eine ziemlich komplexe Frage. Da müsste ich dann auch weiter ausholen, was jetzt eigentlich im Detail los war. Mhm. Und ich habe mich ja dagegen entschieden, das zum jetzigen Zeitpunkt rauszuhauen im Podcast. Das heißt ja nicht, dass ich da nicht an anderer Stelle mal drüber rede, aber jetzt mache ich das eben nicht.
Ja, du weißt, ich war neulich seit ungefähr 4 Jahren oder sowas, also zumindest irgendwann vor Corona das letzte Mal und jetzt zum ersten Mal war ich wieder im Kino. Und ich war dann tatsächlich alleine im Kino. Ein Freund von mir, den ich gefragt hatte, der konnte nicht und ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach trotzdem. Ich schiebe es jetzt nicht einfach irgendwie auf, sondern ich mache das einfach. Und ich fand es voll gut. Also es war richtig gut, es hat mir irgendwie gut getan. Auch wenn es so, also ich dachte so am Anfang so, ist das irgendwie armselig, so alleine im Kino zu sitzen? Weil es war das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, ja, dass ich jetzt alleine im Kino war. Aber ich hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe trotzdem gelacht, fand es ein guter Film, war irgendwie cool. Und ich erinnere mich zum Beispiel bei dir, dass du auch schon in ein oder anderen Momenten immer wieder mal gesagt hast, hier, Saunagänge oder Fahrradtouren oder irgendwie mal einfach raus, abschalten und ne, Akku auftanken sozusagen, aufladen, dass das so Dinge sind, die du in Zeiten machst, in denen du merkst, dass du das vielleicht sogar noch mehr brauchst als die normale Routine sozusagen.
Das ändert sich, glaube ich, an sich auch nicht, auch in der Zeit, von der ich jetzt geredet habe. Ja. Die schönen Dinge, die bleiben schön, aber ich glaube, das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben oder ich was zum Thema gesagt habe, war das eher aus einer, ja, in Anführungszeichen komfortablen Situation heraus, wo man eine gewisse Proaktivität hat, ja. Mhm. Und jetzt in dem Fall würde ich so sagen, also ich habe mich da auch mit einem Freund mal so drüber ausgetauscht und dann hat er gemeint, hey, in der Situation, in der du gerade bist, mach doch einfach Dinge, die, wo du früher gesagt hättest, die fühlen sich schön an, da hätte ich Bock drauf. Und wenn die sich dann einfach ein bisschen weniger scheiße anfühlen, als es sich sonst gerade anfühlt, dann war das schon ein absoluter Erfolg.
Hm.
Also das war jetzt bezogen auf Trauer. Ja, nicht, dass man das jetzt irgendwie falsch interpretiert, sondern Trauer ist eben der Knackpunkt, um den es irgendwie im letzten Jahr auch gegangen ist, Abschied nehmen. Und insofern ist es schon für mich was Neues gewesen. Also ich habe noch nicht so eine tiefe Trauer erlebt, wie halt jetzt in diesem Zeitraum. Und insofern ist das auch was völlig Neues, ja.
Also ich habe auch von deinen Adjektiven, ne, habe ich traurig, habe ich mir eingekreist, weil du hast mich ja gefragt, so wie sieht's bei mir aus? Und das ist tatsächlich auch ein Gefühl, was die letzten Monate bei mir sehr, sehr stark war, sehr präsent war und vielleicht sogar die letzten, keine Ahnung, anderthalb bis zwei Jahren oder so, etwas, was einfach eine Akkumulation von Ereignissen, von Krisen, von, keine Ahnung, einfach sehr vielen persönlichen Herausforderungen, wo ich immer und immer wieder neu mit diesem Gefühl der Trauer konfrontiert wurde und irgendwie gemerkt habe, ja, na, so wie du sagst, so proaktiv am Anfang kannst du halt easy handeln und so, ist kein Problem. Aber irgendwann kommt selbst der stärkste Daniel oder selbst der stärkste Ecki, kommen anscheinend mal an einen Punkt, wo sie merken, ach krass, da gibt es anscheinend gewisse Grenzen, gewisse Limitationen, die, denen wir auch unterliegen. Und das fand ich spannend, denen zu begegnen. Und jetzt schlage ich an der Stelle sozusagen mal die Brücke zu dem heutigen Thema, ja, dass man vielleicht denkt, oh nein, bitte nicht Trauer, ja, weil das klingt so Depri. Also tatsächlich ist das Thema, glaube ich, ein sehr wertvolles und wichtiges, gerade auch in dieser Phase, aus meiner Sicht zumindest, nämlich Resilienz. Und ich habe tatsächlich in dieser Zeit irgendwann auf einmal gespürt oder angefangen, so kam irgendwie dieser Gedanke so, boah krass, Resilienz ist, glaube ich, ein Thema bei mir. Ein Thema, was, womit ich mich beschäftigen möchte, wovon ich mir erhoffe, dass es mir weiterhilft, wo ich glaube, dass es mir gut tut, mich damit zu befassen. Und hätte man mir das vielleicht vor ein, zwei Jahren gesagt, hätte ich vielleicht gesagt, boah, geh mir fort mit diesem Modewort, ja, mit diesem alle jetzt hier so Resilienz und so weiter. Und so, das, da hätte ich überhaupt nichts mit anfangen können, hätte nicht verstanden, wer oder was das soll. und jetzt plötzlich dann diesen eigenen Zugang dazu bekommen zu haben, oder an den Punkt geführt zu werden, wo ich dann auf einmal offen dafür werde und merke, ich beschäftige mich jetzt mal damit und habe mir dann ein Buch gekauft, angefangen zu lesen und habe gemerkt, krass, das tut mir irgendwie voll gut. Das tut mir voll gut und es hat mir so gut getan, dass ich tatsächlich so schon mitten im Buch, so mitten im Lesen, ich habe es noch nicht mehr fertig gelesen gehabt, dass ich das dann auch einem Freund von mir geschenkt habe tatsächlich. Ne? Und
wer könnte das gewesen sein?
gar nicht so sehr irgendwie aus diesem, oh, ich glaube, der Ecki braucht das jetzt auch unbedingt, sondern einfach, weil ich dachte, geil, das ist irgendwie voll das gute Buch, ich finde es voll cool, das irgendwie. Oder ich spoilere jetzt am Anfang schon einen Aspekt davon, ja, warum ich dieses Buch so gut fand. Weil ich das Gefühl hatte, dass hier meine Seele angesprochen wird. Und das fand ich voll schön. Weil ich mich auch parallel, ich weiß gar nicht so genau, ob schon kurz zuvor oder kurz danach oder irgendwie, aber auf jeden Fall in diesem Prozess sehr parallel angefangen habe, mit der Seele zu befassen. So, wer oder was ist eigentlich die Seele? Und ich habe gemerkt, dass ich da irgendwie so eine Art Defizit habe von dem Wahrnehmen oder dem Spüren, dem Kontaktsein mit meiner eigenen Seele sozusagen, dieses Greifen können. Ja. Und so banal es zum Beispiel auch anmutet, wenn man jetzt hört, irgendwie Daniel war im Kino, okay, ja, das hat meiner Seele gut getan. Und ich glaube, das sind schon so Kleinigkeiten manchmal, wie jetzt irgendwie die Sauna oder Kino oder was, die in der Summe auch dazu beitragen können oder auch gut tun können. Das ist jetzt erstmal sehr platt, wir steigen gleich noch da tiefer ein, keine Sorge. Aber das war, glaube ich, dieser Aspekt, warum ich dachte, geil, Ecki, das will ich mit dir teilen. Und ich würde gerne von dir auch hören, ob das mit dir auch resoniert, ob sich da auch deine Seele angesprochen fühlt.
Ja, also ich sitze ja auch hier als wahrnehmender Mensch und stelle erstmal fest, während ich sozusagen auf diese Aufzeichnungs-Infografik von meinem Aufnahmegerät schaue, dass während meine Kinder ein Stockwerk höher hin und her flitzen und trampeln, ihre Schritte einfach zu sehen sind. So tiefes Bum, 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 Bum.
Das sind übrigens immer die Dinge, die ihr nicht hört, weil ich die tatsächlich hinterher rausschneide. Also mir den Aufwand auch wirklich mache, das so für euch aufzubereiten, dass ihr das möglichst störungsfrei hören könnt. Und wenn ihr das unterstützen wollt, hey, ich nutze das schamlos aus an der Stelle. Ecki merkt schon, wenn ihr das unterstützen wollt, diesen Aufwand sozusagen, ist es nicht diese eine Sache, aber es ist einfach generell, ne? Dann dürft ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne unterstützen und findet die Links dazu in den Shownotes. Also schaut gerne mal rein. Das als kleiner Werbeblock zwischendurch und jetzt zurück, Ecki.
Ja, zurück zur Seele.
Zurück zur Seele.
Ja, ich weiß auch gar nicht, jetzt so definitorisch würde ich da, glaube ich, nicht einsteigen wollen, sondern eher zu sagen, bei Resilienz geht es ganz viel um Seele und um was die Seele braucht und wie sie aufblüht oder wie sie auch leidet. Ja, und sicherlich auch nochmal sich unterscheiden lässt von Gefühlen als eine eigene Instanz, die im Menschen drin ist. Und ganz viel damit zu tun hat, wie lebendig ich mich fühle oder bin. Ja, wie sehr ich an der, wie soll ich sagen, so an der Quelle stecke als Mensch und voller Kraft bin oder auch nicht. Du hattest mir dieses Buch geschenkt, ohne mir zu sagen, dass du mir das schenkst. Und ich weiß noch, dass ich an dem Tag mich gar nicht gut gefühlt habe und dann schickt mir jemand ein Buch so über Resilienz und Auftanken und ich dachte mir, wer ist so dreist, mir in meiner jetzigen Situation ein Buch zu schicken, kommentarlos, und hatte erstmal so richtig Widerstand, so überhaupt in dieses Buch reinzuschauen und habe dann alle möglichen Theorien entwickelt, wer denn das jetzt gewesen sein könnte, und ich vermute mal, so nach einem halben Tag war ich dann zu dem Ergebnis durchgedrungen, wer auch immer es mir geschickt hat, hat auf jeden Fall eine gute Absicht damit. Und ich schaue jetzt einfach mal in das Buch rein. Also war es einfach, ja. Ich habe einfach, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Energie oder Bock, mich hinzusetzen und Bücher zu lesen. Habe das dann aber doch gemacht und habe natürlich gemerkt, der Autor schreibt ein bisschen über eine andere Krise als die, die ich jetzt erlebt habe. Das heißt, ich habe so die ersten Kapitel mehr zur Kenntnis genommen als tiefer studiert. Und als es dann aber darum ging, sich die Frage zu stellen, wie konkret so eine Resilienz jetzt im Alltag und im Leben Auswirkungen bekommen kann und wie man da das aufbaut, da habe ich gemerkt, dass mir das echt geholfen hat, mich da inspirieren zu lassen von dem Weg von diesem Autor. Und das Lustige, ich habe das Buch relativ zügig dann durchgelesen. Am Ende meint der Autor halt, ja, ein richtig guter Weg, auch so Resilienz einzuüben, ist, dass man das nicht alleine macht und dass man das Buch halt erneut liest und dass man das Buch weiterschenkt an jemand im Freundeskreis, mit dem man dann in Austausch gehen kann. Also so jetzt in eigenen Worten zusammengefasst. Und ich ging also davon aus, dass du das Buch schon zu Ende gelesen hattest. Was sich dann natürlich zu dem Zeitpunkt dann doch als Irrtum herausgestellt hat.
Ja, spannend. Ja. Also bevor ihr jetzt die ganze Zeit Rätsel ratet, ja, das Buch heißt Resilienz von John Eldridge und ich verlinke das auch in den Shownotes. Dort findet ihr es natürlich dann und wir werden hier und da, glaube ich, nochmal drüber sprechen, aber keine Sorge, wir machen auch hier keine Buchbesprechung jetzt an der Stelle. Das beschreibt einfach nur die Reise zu Resilienz. So, wie fängt ein Daniel plötzlich an, sich mit Resilienz auseinanderzusetzen? Wieso, weshalb, warum? Und darüber wollen wir uns halt, wie gesagt, heute ein bisschen austauschen. Ich fand es witzig, dass du gesagt hast, ja, am Anfang hatte ich so ein bisschen Widerstand, ja, weil mein Verständnis von Resilienz war im Grunde genau das, dass Resilienz eigentlich so ein Synonym für Widerstand ist. Also Widerstand, ja, gegen den Widerstand.
Das ist schon fast paradox, ja. Vielleicht müssten wir doch nochmal kurz einen Moment innehalten und Resilienz so ein bisschen erklären.
Mhm, genau.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist Resilienz ein Begriff, der eher so aus der technischen Materialkunde kommt. So wenn man halt einen Gegenstand belastet oder einem Schlag aussetzt, ob der dann die Fähigkeit hat, wieder in den Ausgangszustand zurückzukommen. Das wäre so Resilienz im eigentlich technischen Sinne. Und jetzt mal aufs Leben übertragen, wäre Resilienz, wenn das Leben dir auf die Fresse gibt, kommst du wieder zurück in deinen Ausgangszustand. Ja, oder haut es dich halt komplett um und es ist vorbei und aus.
Mhm. Ja, voll gut. Ich glaube, man kann halt so schnell darüber hinweg huschen, ja, weil deswegen will ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Normalerweise mag ich es auch einfach gerne, mich da unbedarft den Begriffen zu nähern. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, Ecki. Und das ist mir deshalb wichtig, weil, wie gesagt, ich kam eigentlich von dem Gedanken her, Resilienz gleich Widerstand oder irgendwie Widerstandskraft oder irgendwie so. Und habe gemerkt, es gibt halt noch diese andere Seite, die du jetzt eigentlich beschrieben hast, tatsächlich sehr schön, die aus meiner Sicht nicht wirklich Widerstand definiert. Also das wäre, glaube ich, der falsche Begriff dafür. Und interessanterweise ist, dass der Duden beide Begrifflichkeiten anführt. Also einmal die psychische Widerstandskraft ist eine Definition und das andere ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Das ist, glaube ich, das, was du beschrieben hast hier. Und für mich war das so, also ich habe tatsächlich so, mit meiner Frau hatte ich auch meine erste Widerstandsübung quasi haben dürfen, ja, weil ich ihr nämlich dann auch gesagt habe, ja, Resilienz heißt doch Widerstand so. Und sie so, nee, ich verstehe das anders. Und, und sagte mir dann so, das ist eher so ein reifer Umgang mit schwierigen Umständen. Und ich dachte, nein, das ist... Und dann bin ich ja in den Widerstand, also ne, hast du das Gleiche wieder hier in Grün, bin ich in den Widerstand gegangen und erstmal so, nö. Das ist so ein typisch menschliches Ding, dass wir erstmal in den Widerstand gehen. Und habe aber dann auch gemerkt, es ist zum Teil irgendwie beides, aber im Zweifel finde ich das, was du und das, was auch Deborah, was meine Frau gesagt haben, finde ich tatsächlich wichtiger. Und ich würde es gerne kurz ausführen, warum. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht, und zwar Sprüche 4, Vers 23. Da steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. So, dieser Vers hat mich seit einigen Jahren sehr fasziniert und begleitet. Ich habe sehr viel drüber nachgedacht, was es bedeutet, sein Herz zu behüten oder zu bewahren. Ja, also mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Und dann in diesem Fall mit Resilienz ist mir dann irgendwann der Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, du kannst Resilienz auch mit Resistenz verwechseln. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und für mich ist sozusagen das auf diese Bibelstelle gemünzt, ist halt, Resilienz ist nach wie vor dieses mehr als alles andere bewahre oder behüte dein Herz. Und Resistenz wäre mehr als alles andere bewache dein Herz. Wenn du dein Herz sozusagen bewachst, dann baust du dir am ehesten wahrscheinlich eine Mauer, hast einen harten Panzer, eine harte Schale, eine krasse Resistenz. Also dein eigenes inneres System ist nicht durchlässig. Es wird dadurch starr und unflexibel, wie man in der systemischen Beratung, glaube ich, sagen würde. Ja. Und wenn du aber dein Herz bewachst, dann geht es ja darum, ein Herz ist ja ein Organ, das ist ja lebendig, das lebt, das schlägt, das pulsiert. Also im übertragenen Sinne, ich meine, wir wissen, dass jetzt mit dem Herz nicht das Organ an sich gemeint ist, aber es zeigt, dass wir hier nicht über einen toten Gegenstand oder irgendwas reden, sondern wir reden über etwas, was lebt. Ja, also du selber bist ja auch ein Organismus. Und da zu sagen, achte darauf, und zwar mehr als auf alles andere, dass du weich bleibst. Und das bedeutet für mich, eine Durchlässigkeit zu haben. Ohne dabei naiv zu werden, ja, das ist schon klar, aber dass du weich bleibst und das wiederum wäre halt für mich die Resilienz. Also das wäre für mich so eine Unterscheidung, wo ich sage, ja, manchmal musst du auch etwas bewachen, gar keine Frage, aber wenn es jetzt hier ums Herz geht, dann ist, glaube ich, dieser kleine, aber feine Unterschied zwischen Resistenz und Resilienz etwas, was mir hilft, zu verstehen, worüber wir hier reden und warum das wichtig ist.
Man, du hast dich wirklich vorbereitet.
Yes, ich, ja.
Und während du so geredet hast, habe ich innerlich irgendwie die Verbindung gezogen zu einem der Ü50-Podcasts mit Joey, wo wir über Fühlwissen geredet haben. Mhm. Weil mir irgendwie nochmal klar geworden ist, auch dieses Herz ist ja eine Metapher und die meint so den Entstehungsort von Gefühlen und Gedanken. So, es geht also um die Verbindung von Fühlen und Denken. Also Fühlwissen zum Beispiel, mhm, oder auch reflektierte Gefühle, das wäre so die andere Bildung. Und die sind am Ende ja auch die ausschlaggebenden Stationen, bevor man ins Handeln kommt.
Voll.
Fühlen und Denken, ja. Und diese zu bewachen, zu bewahren, die sauber zu halten und zu beschützen und zu unterstützen, zu behüten, also so auszustaffieren, sich da einfach drum zu sorgen und zu kümmern, das finde ich schon also eine sehr, sehr wesentliche Aufgabe, besonders eigentlich für die Zeiten, die vielleicht so auch leicht von der Hand gehen, gell? Dass man da das nicht vernachlässigt, weil gerade wenn es dann zapfig wird und Proaktivität am Ende ist, dann profitiert man am Ende ja vom Winterspeck sozusagen, ja, oder von dem, was schon aufgebaut ist.
Voll. Das heißt in dem Sinne, wenn du jetzt das Gefühl hast, Resilienz, boah, ist für mich gerade kein Thema, dann denke ich, ja wunderbar. Also umso schöner, da zu schauen, was kannst du vielleicht nicht proaktiv an der Stelle tun, sondern präventiv, dass es auch weiterhin kein Thema wird.
Ja, voll.
Also ich meine, ganz verhindern wirst du es wahrscheinlich nicht. Krisen kommen und gehen. Aber ist ja die Frage, wie wir halt damit umgehen. Ne? Und so wie du gesagt hast, mit Joeys Grüße, Fühlwissen. Ich hatte in dem Zuge den Begriff Bauchherz gelesen.
Fand ich auch schön.
Ja, fand ich auch interessant, weil der Autor sagte, das Herz ist ja unser Innerstes, also dort, wo wir auch fühlen und der Ort, aus dem wir manchmal heraus handeln. Also so wie du auch gesagt hast. Ne? Und er sagte dann, ja, das ist halt der Bauch eben, also Bauchherz. Und Bauchherz, sagt er dann, das ist der Ort, an dem das Ruder entsteht, das dann mein ganzes Lebensschiff steuert. Ich finde das so ein schönes Bild, weil uns, glaube ich, überhaupt nicht bewusst ist, wer oder was eigentlich uns steuert. Also in unserem Innersten, was da eigentlich abgeht. Ne? Und dann zu merken, ach krass, diese Resilienz hat direkt damit irgendwie zu tun oder hängt damit irgendwie zusammen. Und deshalb maximal wichtiges und großes Thema sozusagen, finde ich, macht's halt, zeigt halt auch, wie relevant das ist. Hm. Ja, und wie krass, dass ich bisher mich noch nie damit befasst hatte vorher, ehrlich gesagt, für mich.
Naja, zumindest nicht als Begriff oder Konzept. Deine Fähigkeit, auf widrige Umstände zu reagieren, ist ja unabhängig davon, ob du das Konzept kennst. Also ob du das schon nutzt oder ob du damit unterwegs bist.
Ja, ich sag mal so, ich habe vor einigen Jahren stand ich vor der Entscheidung, ob ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte oder nicht. Ich glaube, viele von uns kommen irgendwann an diesen Punkt. Versicherungsvertreter, die drehen einem das gerne an. Gibt es, glaube ich, eine sehr hohe Provision für. Und dann habe ich mich mal ein bisschen näher damit befasst und habe dann gelesen, ungefähr ein Drittel der Kosten für eine BU, für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, gehen drauf für den Bereich der Psyche. Das heißt also, all die Menschen, die plötzlich arbeitsunfähig werden über einen Zeitraum länger als 6 Monate am Stück, die dann Anspruch auf diese BU haben, die sie abgeschlossen haben. Grund dafür ist ungefähr zu einem Drittel ist irgendwas mit der Psyche. Das kann Depression und Burnout sein oder irgendwelche anderen Arten von therapiebedürftigen Dingen. Ja. So, und als ich das dann gehört habe, habe ich dann gedacht so, nee, dafür zahle ich nicht. Also ich zahle doch nicht ein Drittel des Betrags für etwas, was mich nicht betreffen wird.
An der Stelle, ich bin mal gespannt, wie du es zu Ende führst, aber man kann ja durchaus mal das Fenster aufmachen und sagen, hier, also der Ecki, der hat wiederum eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil er sich gedacht hat, es ist so easy, eine psychische Diagnose zu bekommen. Ja, also das könnte mir sicherlich auf jeden Fall passieren oder viele andere Gründe könnten auch passieren. Und so diese Berufsunfähigkeitsversicherung würde zumindest eine gewisse Basis schaffen, eine gewisse Sicherheit darstellen, dass ich dann, wenn ich ausfalle, eine Unterstützung habe, eine finanzielle. Hm. Das war eher so mein Ding, hey, das könnte mir auf jeden Fall passieren, ja.
Ja, krass. Und bei mir war halt der Punkt an der Stelle einfach nur, dass ich jetzt heute merke, durch diese ganzen Trauerphasen sozusagen, die ich da hatte in den letzten 1-2 Jahren, dass ich merke, ach krass, man kann schon an Punkte im Leben kommen, die ich bis dato nicht für möglich gehalten hätte. Und das heißt, ich habe jetzt definitiv, kann ich viele Leute besser nachvollziehen, nachempfinden, als ich es vorher konnte. Mhm. nichts, was ich mir wünsche. Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich sie immer noch nicht nachempfinden und nachvollziehen kann. Ja. Aber jetzt kann ich es halt. Und es ist auch gut so. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt nicht, aber es ist nicht schön. Also es tut weh. Es ist eine harte Lektion. Ne? Und doch bin ich auf eine gewisse Art auch irgendwie dankbar dafür, aber zumindest kann ich jetzt heute sagen, ja, okay, kann nachvollziehen, warum man diesen Aspekt nicht nur in den Blick nimmt, sondern warum der eben auch bei Menschen zutrifft. Also ich habe eine Idee davon, wie schnell das gehen kann, wenn einfach nur gewisse Sachen zusammenkommen. Und ich kann immerhin dankbarerweise sagen, wir sind vor schlimmen sogenannten Schicksalsschlägen oder sowas schon auch verschont geblieben. Und trotzdem bin ich schon in Bereiche oder an Grenzsituationen gekommen, wo ich gemerkt habe, hui, mehr bräuchte ich jetzt auch gerade nicht.
Ah, also wenn du so redest, da kommen mir einige Gedanken. Zum einen merke ich, ich gehe nochmal so ein bisschen in die Selbstreflexion, dass ich vorhin gesagt habe, man kann gerade in Phasen, wo es nicht so stressig ist oder so, schon an Resilienz arbeiten. Und ich glaube, ich würde das eher anders betonen wollen und sagen, man weiß tatsächlich nicht, ob man und wie sehr man resilient ist, wenn man nicht durch wirklich eine Krise geht und eine hohe Belastung geht. Also die Resilienz ist nichts, was man sich im Sinne von irgendwie so einem Bonussystem aufbauen kann und dann hat man das, ja, und da wird irgendwie ein bisschen abgebucht. Sondern Resilienzfähigkeit ist was man entwickelt durch Krisen und ich glaube eigentlich auch nicht durch was anderes. Und es lässt sich auch schwer vorhersagen. Ich sag dir auch, wie ich da drauf komme. Ich habe im Rahmen von meinem Erziehungs- und Bildungswissenschaftsstudium mich auch mit der Rehabilitation nach schweren Verletzungen bis hin zu Behinderungen beschäftigt. Und da gab es dann eben Resilienzforschung, auch im Kontext von traumatisierten Soldaten, auch im Kontext von Familien, die halt ein Kind bekommen, was behindert ist. Ja? Und was man halt beobachtet hat, ist, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit in Familien, die ein Kind haben mit Behinderung, höher ist im Durchschnitt als bei Familien, die das nicht haben. Also man konnte das beschreiben, dass die Lebenszufriedenheit ja eben steigt durch diese Krisenerfahrung. Also das ist ja nun wirklich eine tiefe Sache. Es hat auch mit Tabus zu tun. Also von 10 Kindern, die diagnostiziert werden, mit dem Risiko, ein Down-Syndrom zu entwickeln, werden 9 abgetrieben. Also das ist, was die Statistik sagt. Also das heißt, es ist absolut ein gesellschaftliches Tabu, zu sagen, das schaffen wir schon und so, sondern es ist eher die Tendenz zu sagen, nee, schaffen wir nicht, deswegen machen wir es besser nicht. Und die Perspektive, dass durch diese Krise am Ende irgendwas besser werden könnte im Leben, in der Lebenszufriedenheit, die ist überhaupt nicht vertreten. Und das finde ich halt super, super spannend. Weil ich denke, wer schon mal Leid erlebt hat, kennt diese Warum-Fragen und dieses tiefe Zweifeln. Es zerstört ja gewisse Illusionen und Ideale und vieles, was man sich so an Selbstdisziplin und schönem Leben aufgebaut hat, funktioniert dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Und es gilt dann irgendwie zu schauen, was zählt wirklich, was trägt wirklich, was ist mir wirklich wichtig, wovon bin ich wirklich überzeugt. Diese Frage stellt man sich in der Tiefe und in der existenziellen Art und Weise nicht, wenn man nicht in die Krise kommt. Und das Ergebnis wiederum kann halt am Ende Zerbruch sein. Ja, also wie so ein Werkstoff, den man zu stark belastet, der ist dann halt kaputt. Der ist dann nicht mehr in der Lage, in seinen Ausgangszustand zurückzugehen. Und es ist durchaus in der Lage, durch eine Krise in den Zerbruch zu geraten. Und anders als bei Werkstoffen ist selbst ein Mensch, der in den Zerbruch geraten ist, durchaus in der Lage, wieder zurückzukommen. Also da hinkt auch der Vergleich. Ja? Heilung ist auch da möglich. Und ja, diese Fähigkeit, dieses im Leben standhaft zu bleiben und weitergehen zu können, ich glaube, die entsteht eben nur dadurch, dass man diese Krisen tatsächlich erlebt.
Ja, krass. Ich meine, man wünscht es ja niemanden, ne? Krisen. Aber es wäre auch komisch. Also ja, wahrscheinlich tun wir sehr, sehr viel, um Krisen zu vermeiden, ne?
Ja, und also sicherlich vermeiden wir vieles. Vielleicht vermeiden wir vor allem Risiko. Genau genommen ist es schon so, dass wir die eigentlichen Dinge, die in unser Leben auf uns einprasseln, kaum ändern oder beeinflussen können. Also die großen Krisen, ob jetzt dein Partner zum Beispiel stirbt oder nicht, bei einem Autounfall, boah, da hast du relativ wenig Einfluss drauf. Hm. Klar kannst du natürlich sagen, kaufe ich mir halt die fetteste Karre, dann kann mir nichts passieren. Mhm. Ja, aber vielleicht erkrankst du dann aufgrund dieser Lebenseinstellung einer Angststörung. So, also die Frage ist, wenn ich schon das, was auf mich einströmt, nicht ändern kann, dann was kann ich an meiner Reaktion auf diese Umstände beeinflussen? Mhm. Und ich glaube, das ist eine von diesen wesentlichen Fragen, die am Ende zu Resilienz führen können. Und ich mache das mal ganz praktisch. Ich habe ja immer wieder auch von der Überforderung geredet, wie das ist mit Kleinkindern und wie viel Wut es in mir auch hervorbringt. Und es ist immer wieder die gleiche Situation. Immer wieder sind es Umstände, ich habe schlecht geschlafen, die Kinder sind saulaut und dann passiert halt irgendwas. Ja. Ich kann halt aber die Reaktion darauf ändern. Also wenn jetzt halt mein Kind mitten im Aldi Pipi macht und rumschreit wie Sau, dann kann ich ja auch rumschreien und kann das Kind beschuldigen, wie blöd es ist und was alles falsch gemacht hat und dass aus ihm nie ein vernünftiger Mensch wird. Oder ich kann es in den Arm nehmen, dann bin ich auch voll seich. Nehme es in den Arm und sage, hey, ich kümmere mich, wird schon wieder. Und als ob nichts passiert ist, gehst zur Kasse, bezahlst deinen Einkauf, gehst zum Auto, trocknest dein Kind sauber und fährst dann halt, nachdem du zu Hause warst, einfach noch eine zweite Runde einkaufen. So, ich kann die Umstände nicht ändern, aber ich kann meine Reaktion ändern. Und ich habe natürlich nicht beim ersten Mal, wo mir sowas passiert, die entspannte Reaktion. Mhm. Ja, sondern diese entspannte Reaktion ist dann ein Ergebnis von immer wieder üben, immer wieder abgleichen. Bin ich damit zufrieden, wenn ich mein Kind anschreie? Bin ich es nicht? Also ich bin nicht damit zufrieden. Ich mag es nicht, mein Kind anzuschreien. Und irgendwie sagt mir mein Herz oder meine Seele, macht mich darauf aufmerksam und sagt, ey, das geht doch noch besser, das geht doch noch liebevoller, es geht doch anders. Mhm. Und diesen Prozess, würde ich sagen, der führt durchaus zu Resilienz. Oder lässt sich mit Resilienz irgendwie auch beschreiben.
Genau, und halt mit diesem zweiten Teil der Resilienz, also das, ich würde mal sagen, dieses Bewahren des Herzens, ja, also nicht diesem Bewachen, diesem Resistenten, diesem Widerstand, so, sondern eine Durchlässigkeit zu haben, dass etwas auf einen einprasselt und man sagt, ich vertraue darauf, dass ich damit umgehen können werde, dass ich damit gut umgehen werde.
So sehe ich es auch, ja.
Aber ich finde das schon, ehrlich gesagt, also das ist auf jeden Fall ein großes Umdenken im Kopf. Ich meine, das ist ja das, was wir hier bei Vollmeter auch bewirken wollen, was wir anstoßen wollen. Ne? Und ich merke halt, so selber in diesem Prozess drinnen zu sein. Also als du das eben sagtest hier mit dem Aldi-Beispiel, sehr eindrücklich, da musste ich auch dran denken, ich habe ja Anfang des Jahres mit Rolf eine vierteilige Serie über bindungsorientierte Erziehung aufgenommen und da hat Rolf auch das Beispiel gebracht, wenn jetzt mal irgendwie der Sohnemann auf die Klobrille pinkelt, ne? Und zu sagen, und du kommst rein und siehst das, wie reagierst du so? Und dann sagt er ja, das einfach dann nicht den Sohn in die Beschämung zu führen, weil das ein sehr tiefgreifendes Ding in dir sein kann, was die Bindung auch schädigt und was, ich würde auch sagen, was irgendwie fast schon wie ein Trauma dann auch, oder je nachdem, wie stark eine Art von Trauma sein kann, ne? Dass man dann hergeht und sagt, komm, ich wisch das jetzt einfach auf und erkläre dann dem Kind mit ruhiger Stimme, hey, das nächste Mal setzt du dich aber hin, ja? So. Und das war für mich krass, als ich das von ihm gehört habe und dann tatsächlich, ich habe ja auch zwei Kinder, und dann plötzlich einen ähnlichen Vorfall entdecke und plötzlich merke, dass der Daniel in mir so vom alten Muster, vom alten Denken eher dieses, ey, geht's noch? Sag mal, weißt du so? Und dann merke ich so, nee, das will ich jetzt gerade nicht, weil ich glaube nicht, dass das in dem Moment dann wirklich die Verbesserung bringt. Und dann ist es mir auch gelungen, anders damit umzugehen. Aber das geht nicht, wenn ich das nicht vorher gründlich reflektiert hätte. Dann wäre mir das, wär mir nicht gelungen.
Ja. Ja, also dieses Fühlwissen scheint eine ganz wichtige Einheit zu sein in der Veränderung.
Ja, total. Total. Ja.
Und also mir ist nochmal irgendwie auch wichtig, du hast jetzt ein paar Mal über die Widerstandsfähigkeit gesprochen. Mhm. Und in meiner eigenen Biografie würde ich sagen, das ist wichtig, das nicht zu verwechseln mit stark sein. Also stark sein im Sinne von Gefühle nicht zulassen. Mhm. Weil das ist so dieses sich abpanzern. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Mhm. Und eine Widerstandsfähigkeit eher in dem Sinne, wie du es vorhin gesagt hast, dass man halt berührbar bleibt auf der Herzenshaut, Und nicht durch einen Panzerschrank, wo die ganzen Gefühle drin sitzen, von der Außenwelt abgeschnitten ist. Einfach mal, um so ein starkes Bild zu wählen. Ja.
Mhm.
Also was mir irgendwie auch wichtig ist zu sagen noch an der Stelle, ich finde den Begriff der Traumatisierung so einen maximal krassen Begriff. Traumatisierung ist wirklich eine krasse Geschichte. Und ich weiß natürlich, dass eine Beschämung von einem Kind auch tiefe Furchen in der Seele und also dem Sozialen eines Kindes hinterlassen kann. Aber ich würde da schon versuchen, nochmal zu differenzieren, dass wir da nicht von einer Traumatisierung reden. Weil gerade, wir waren jetzt am Wochenende bei Freunden, wo sie in einer Einrichtung arbeitet, wo es um Kinder geht, die sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch erlebt haben. Und diese Geschichten, die sie halt erzählt, die sind einfach so krass. Und das ist, wo ich so sage, boah, krass, dafür brauche ich den Begriff der Traumatisierung, das, was da passiert ist. Kinder, die regelmäßig geschlagen werden und von denen Videos gemacht werden, die ins Netz reingestellt werden, die solche Sachen, wo ich so denke, boah, da brauche ich diesen Begriff, um klarzumachen, das ist so absolut krass. Da rede ich von Traumatisierung. Wenn ich jetzt einfach halt sehe, mein Kind hat auf die Klobrille gepinkelt und bin wütend und überfordert, und reagiere wütend und laut, dann ist das eine Beschämung, ja. Da würde ich aber noch nicht von der Traumatisierung reden. Einfach, also das ist mir, glaube ich, wichtig, da nochmal zu differenzieren. Und du hast ja auch zusammen mit Deborah hat mit einer anderen Person zusammen einige Folgen gemacht über Traumatherapie.
Mhm.
Einfach so als Querverweis, wenn da jemand nochmal tiefer einsteigen will. Ich glaube, das ist ein super, super krasses Einzelthema.
Ja, total. Jetzt müsste ich Deborah fragen, weil die natürlich viel tiefer da drin ist auch, ne? Ich meine, ja, und du kennst dich auch aus. Ich würde trotzdem, würde ich auch da wieder noch die Differenzierung anmerken, zu sagen, ich stimme dir ja zu, dass wir den Begriff Trauma nicht inflationär verwenden sollten, ja. Die Gefahr gibt es, und ich glaube, die Gefahr gibt es halt bei Resilienz genauso. Deswegen hatte ich auch keinen Bock auf Resilienz.
Ja, geil.
Ja. Aber das ändert ja nichts daran, dass Resilienz voll wichtig ist und dass es auch in gewissen, dass man sich auch damit befassen kann, obwohl es einem gerade gut geht und irgendwie der Resilienztank vielleicht irgendwie gefüllt ist und alles fein. Aber finde ich smart, sich damit mal zu befassen. Bei Trauma würde ich jetzt nur anmerken, es sei denn, du und Deborah widersprecht beide vehement sozusagen, ja, dann merke ich das irgendwie an, dann reiche ich das vielleicht noch kurz nach und schiebe dann ein und sage, dann habe ich mich an der Stelle vielleicht geirrt, aber Trauma bedeutet ja nichts anderes als Wunde. So, und die Frage, wann eine Wunde entsteht, hängt ja nicht von dem Ereignis von außen ab, sondern das hängt davon ab, was es mit dir im Inneren macht. Also das Entscheidende ist nicht, was ist passiert, sondern das Entscheidende ist, was hat das mit dir gemacht, was passiert ist. Und das heißt, wenn du jetzt ein Kind heftigst in die Beschämung führen würdest, dann kann das für dich nur ein "Ich bin mal kurz eben laut geworden" sein. Das kann aber für ein Kind schon eine kleine Wunde verursacht haben. Oder aber, weil wenn du da einmal laut wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du woanders nochmal laut wirst, relativ groß, wenn das ein Muster von dir ist. Das bedeutet schon, dass du sozusagen in dem Moment vielleicht nicht ein Trauma eines singulären Ereignisses hattest, aber vielleicht eben ein Bindungstrauma zum Beispiel. Also auch da zu sagen, es gibt verschiedene Arten von Traumata. Und da, also lese ich auch gerade ein Buch zu, kann ich auch in den Shownotes verlinken und so. Und das finde ich schon wichtig, das auch mit in den Blick zu nehmen. Aber ja, das ist ein Riesenfass, ein Riesenfeld für sich. Und ich verstehe aber, was du meinst, zu sagen, hey, bitte nicht inflationär gebrauchen, weil es gibt halt schon wirklich heftige Fälle. Und damit wir da auch klar machen, dass wir hier über ein krasses Trauma reden, brauchen wir diesen Begriff. Ja, im Englischen, Gabor Mate zum Beispiel, unterscheidet halt zwischen Big T Trauma und Small T Trauma. So, und dann hast du halt schon etwas, was ich sage, das finde ich hilfreich, diese Differenzierung. Und ich glaube, da wird die nächsten Jahre auch noch sehr, sehr viel dazukommen, damit wir eben auch da sprachfähig werden.
Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall auch so stehen lassen, wie du das verwendet hast.
Ja.
Also ich finde halt den Zusammenhang zwischen Traumatisierung und Resilienz irgendwie gerade spannend.
Mhm.
Weil ja bei der Traumatisierung in einer gewissen Art und Weise was zu Bruch gegangen ist.
Mhm.
So würde ich das jetzt für mich sehen.
Mhm.
Und ich frage mich halt jetzt gerade so, was ist der Zusammenhang dann wieder mit Resilienz? Und das kann ich jetzt spontan gar nicht so direkt beantworten. Finde ich einfach eine interessante Frage, nehme ich mal für mich mit.
Ich gebe mal einen Gedanken rein, vielleicht hilft er sogar weiter. Ja? Und zwar habe ich gestern Abend noch einen Vortrag mir angehört oder ein Interview mit Klaus Motoki-Ton über Resilienz tatsächlich. Und der hat da zwei Konzepte vorgestellt und dazu quasi ein spannendes Bild, finde ich, präsentiert. Und zwar einmal über Ikigai und einmal über Kintsugi. Also ganz kurz nur, Ikigai ist, glaube ich, vielen bekannt aus dem Business. Da gibt es so vier Felder. Dieses, was kann ich, was liebe ich, was braucht die Welt und wofür ist sie bereit zu zahlen? Und wenn du alle vier Felder quasi einen Check machen kannst, dann sagt man sozusagen gemeinhin aus der Wirtschaft, dann hast du dein Ikigai gefunden. Das ist so dein zentraler Kern, dein Sinn sozusagen. Und Klaus Motoki-Ton hat darauf hingewiesen zu sagen, hey, das mit diesem und wofür ist die Welt bereit zu zahlen, das ist jetzt etwas, wo es vielleicht anfängt, ein bisschen irreführend zu werden. Ja, weil der Sinn muss nicht zwangsläufig davon abhängen, ob jetzt Leute dafür bereit sind zu zahlen. Fand ich einen guten und wichtigen Punkt. Er hat dann gesagt, dieses Verständnis, was wir heute haben von Ikigai, das ist im Grunde auf einen Spanier zurückzuführen. Aber das Wort Ikigai lässt schon erahnen, ja, wir reden hier über etwas Japanisches. Und die Japanerin, die diesem Begriff Ikigai nachgegangen ist, hatte halt darauf hingewiesen, es geht eigentlich im Kern darum, um ein Bewusstsein zu schaffen für Sinn, um die Fragestellung, was unser Leben lebenswert macht. Das zu finden. So, und jetzt, wenn du dieses Ikigai für dich gefunden hast, ja, voll gut, voll schön, aber dann kommt genau der Punkt, den du angesprochen hast, nämlich der Bruch oder der Zerbruch. Vielleicht auch ein traumatisches Ereignis oder eine traumatische Bindungserfahrung über einen langen Zeitraum hinweg akkumuliert. Und das ist sozusagen, und hier könnte man jetzt Kintsugi anführen. Das haben vielleicht auch schon einige von uns hier und da mal gehört. Das kennen wir sozusagen aus dem Japanischen mit diesen Tassen, die neu restauriert wurden oder neu zusammengeklebt wurden, damit so Goldverzierungen an den Nahtstellen und an den Bruchstellen wieder noch schöner im Grunde aufbereitet wurden. Ja? Und das sieht also schön anzuschauen aus, aber das, was dahinter steckt, ist sozusagen genau das, nämlich mit Rückschlägen umgehen zu können. Also die Frage nach, wie gehe ich mit Brüchen in meinem Leben um? Und wenn du jetzt Ikigai, ja, das schöne, tolle, du weißt, was der Sinn des Lebens für dich ist sozusagen, warum du hier bist, was dein Leben lebenswert machst und du stellst auf der anderen Seite als Kreis sozusagen das Kintsugi gegenüber und legst diese beiden Kreise jetzt übereinander, dann hast du in der Mitte eine Schnittfläche. Und diese Schnittfläche, dieses überlappende Element sozusagen, könnte sein, dass genau da die Resilienz verborgen liegt.
Und bist du den Weg für dich gegangen, sodass du uns jetzt verraten kannst, ob es so ist?
Boah, also ich kann jetzt nicht sagen, so ist es oder nicht. Es ist ja auch wieder nur ein Modell. Ja, ich finde, jedes Modell stößt irgendwie an seine Grenzen. Also ich glaube, so ganz statisch kann man es wahrscheinlich nicht betrachten, vielleicht auch nicht ganz so zweidimensional. Aber ich fand den Gedanken interessant, weil ich glaube, viele von uns streben halt immer nach diesem Ikigai. Und ich würde sagen, das trifft auch bei mir ganz stark zu. Also ich bin ein sehr sinngetriebener Mensch, wie du weißt, ne? Aber wir machen uns sehr, sehr
wenig. Das wissen wir doch alle.
Aber sehr wenige machen sich Gedanken über dieses Kintsugi, dieses Umgang mit Brüchen. Das finden wir sehr unangenehm. Und dann ist, glaube ich, da ganz schnell auch da wieder das Gefühl der Scham. Ja, das wird überdeckt. Da reden wir nicht drüber. Da tun wir so, als ob da alles, wie geht's dir? Ach ja, gut, und dir? Und so, weißt du, dieses, das ist gesellschaftlich akzeptiert sozusagen und vielleicht sogar unerwünscht, Schwäche zu zeigen, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also wir bewerten das ja schon in dem Moment als Schwäche, wenn wir über etwas sprechen, wo wir sagen, hey, mir geht's da gerade nicht gut, ich bin hier gerade herausgefordert, ich habe hier gerade mit Trauer zu tun oder so. Und du siehst dann quasi, wie hilflos dein Gegenüber überhaupt nicht in der Lage ist, damit umzugehen und nicht weiß, was er jetzt sagen soll und so. Und dementsprechend, wir schämen uns, wir bringen uns ein Gegenüber womöglich noch in die Beschämung, dass er nicht weiß, wie er darauf jetzt reagieren soll. Und dann vermeidet man das. Und ich glaube tatsächlich, also schon auch so, wie du angedeutet hast, also ich glaube schon, dass die Beschäftigung damit, mit diesen Brüchen, dass das ganz, ganz wesentlich und wichtig ist. Und dass beides zusammenzudenken, dass das eine ins andere münden kann und umgekehrt. Und und dass hier sozusagen die Resilienz wie so eine Pufferzone auch fungiert. Dass vielleicht der Bruch selber stattfindet, aber dich nicht umhaut, sondern du wieder aufstehst und sagst, ich stehe wieder auf und komme wieder zurück in mein Ikigai oder finde vielleicht dadurch mein Ikigai. Also ich bin halt bereit, auch Dinge loszulassen, wo ich vielleicht zu sehr versucht habe, irgendeinen Sinn zu finden oder irgendeinem Sinn nachzuhangen, den ich mir vor vielen Jahren mal selber überlegt hatte, der aber vielleicht mittlerweile gar nicht mehr dran ist oder gar nicht trägt oder gar nicht gut für mich ist oder wie auch immer. Und dieses Wechselspiel, ich glaube, da steckt eine Menge drin, aber ich kann das jetzt auch nicht, ne? Ich kann jetzt nur versuchen, in Worten diesen Raum dafür zu öffnen, aber wenn wir uns jetzt da drin umschauen, keine Ahnung, ob der jetzt stimmig ist, ob der passt oder nicht.
Voll. Also aus der eigenen Erlebensperspektive resoniert vor allem jetzt so dieses Überforderung und Hilflosigkeit, die mir in vielen Stellen entgegengeschlagen ist, wenn ich Menschen mit dem dann konfrontiert habe, was mich tatsächlich beschäftigt. Kleiner Tipp, für die meisten Menschen würde es schon völlig ausreichen, wenn sie folgenden Satz sagen würden: Hey, das tut mir echt leid, was du gerade erlebst. Und das wäre schon so viel empathischer als alles andere oder viel mitfühlender als die Stille, die entstehen würde, weil den Leuten tut es ja häufig leid, nur sie sagen es nicht. Das ist so mal ein Ding, was mir gerade gekommen ist, will ich einfach mal spreaden. Und das andere finde ich, es gibt ja dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Mein Eindruck ist, geteiltes Leid ist vielfaches mehr an Leid. Warum? Ganz einfach. Mir ist aufgefallen, wenn ich mein eigenes Leid anfange zu teilen, dann öffne ich eine Tür für Gesprächsthemen. Und es ist erschreckend, wie viel Leid passiert, ohne dass die Leute darüber überhaupt reden. Freunde, die ich seit Jahren habe, ja, da erzähle ich dann, was halt gerade an Leid ist. Und auf einmal erzählen sie mir, was vor 10 Jahren bei ihnen passiert ist. Haben sie mir nie erzählt. Hat aber maßgeblich Auswirkungen auf ihr Leben gehabt in den letzten 5 bis 10 Jahren. Also in einem Zeitraum, wo man auch miteinander zu tun hatte. Und ich hätte das nie greifen können. Und ich habe so viele Geschichten über Dinge, die nicht gut laufen, die zerbrochen sind und all den Scheiß gehört im letzten Dreivierteljahr. Obwohl ich selbst gar keine Kraft und Frische und Freudigkeit ausgesprüht habe, sondern das Gegenteil war der Fall. Und so ist das geteilte Leid zu einem vielfachen Leid geworden.
Aber meinst du das mit dem vielfachen Leid positiv oder? Also das mutet eher so, Hilfe, noch mehr Leid, ist doch kacke, jetzt haben wir doch schon genug Leid, wir wollen doch nicht noch mehr Leid, wir wollen doch das Leid schnell weghaben.
Und das stimmt sicherlich auch einerseits. Andererseits hast du dann diese Solidarisierung. Am Ende ist, dass wir alle Leid erleben und am Ende sogar alle sterben werden, einer der Punkte, der uns alle Menschen miteinander gleich macht. Und dieses gemeinsam in Leid drinstecken und nicht dieses Performer, Happy Clappy, schaut mal, wie geil mein Urlaub ist und was ich für Kaffee trinke auf diesem tollen Grundstück. Das macht dir das kaputt, diese tiefe Verbundenheit auch in Schmerz und in nicht so schönen Dingen. Das heißt, im ersten würde ich sagen, zieht es schon Energie. Und da darf ich dann auch zum Beispiel lernen zu sagen, boah, das ist für mich gerade zu viel, also ich möchte das gerade nicht hören. Viele haben da Verständnis dafür, weil sie es ja selbst erlebt haben. Und zum anderen ist es dann halt auch einfach total berührend zu sehen, was Leute einem dann auch irgendwie anvertrauen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es nichts bringt, sich zu vergleichen in der Hinsicht, sondern es bringt durchaus etwas, sich einzusortieren und zu sehen, was passiert insgesamt. Ja, das nimmt so diese sogenannten Scheuklappen nimmt es weg und der Blick weitet sich wieder. Und das ist ja was ganz Gesundes, wenn man in so einer Krise drinsteckt, wo man vor allem auf die Krise und auf das Problem hin fokussiert ist, einen weiten Blick wieder zu bekommen.
Boah, krass. Ja, voll. Ich hab mir gleich 6 Punkte notiert, Ecki. Also Punkt 1.
Dann mache ich kurze Pause. Das war, was ich sagen wollte.
Ja, voll gut. Also Punkt 1, das mit diesem einfach mal sagen, hier tut mir echt leid, ne? Weil du ja sagtest, ja, manche leiden ja auch mit. Ich glaube, bitte sag das halt auch nur, wenn du das wirklich so empfindest. Weil ansonsten finde ich, also nehme ich das dann sofort wahr als eine Floskel, die man halt so sagt, die sehr leblos und damit halt auch lieblos ist. Und das Spannende für mich ist sozusagen dann die Fragestellung, wenn das so wäre, dass manche von uns nicht in der Lage sind, mitzuleiden, dann würde ich mich erstmal fragen, warum ist das eigentlich so? Aber das nur mal so, also ja, es stimmt, es ist einfach ausreichend sein kann zu sagen, hey, du, es tut mir echt leid. Und du brauchst ja, ja jetzt nicht die tollen Worte zu haben, ne?
Und lass uns da auf der Metaebene drauf schauen. Natürlich geht es nicht darum, die magische Formel zu verwenden, sondern es geht darum, dass mein Leid beim anderen was auslöst und er mir Anteil daran gibt, was es bei ihm auslöst. Einen Blick gibt in was es mit ihm macht. Ja, so dieses krass, das, was du mir erzählst, das lässt mich nicht kalt, sondern das berührt mich. Und,
ganz genau.
Weißt du, wenn mir jetzt jemand Leid erzählt, kann es sein, dass mir einfach die Tränen in die Augen steigen. Ja, und das bedeutet der Person dann was, weil sie sieht, ich habe verstanden, dass das gerade eine extreme Scheiße ist, die da läuft.
Voll.
Also und da geht es ja nicht ums Verstehen, sondern ums Mitfühlen, ja.
Ja. Ja.
Und das meine ich damit, ne? Du hast vollkommen recht, es geht nicht um eine Floskel.
Ja, genau. Nee, aber voll gut. Du hast jetzt gerade hast du echt ein, zwei Minuten halt sehr über das Leid gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ja, also weil ich jetzt so gesagt habe, dass wir das Leid gerne schnell weghaben wollen, ne?
Ja, richtig, das war der Ausgangspunkt, so dieser Raum.
Und ich würde ja sagen, das habe ich bewusst jetzt mal so gesagt, aber gar nicht so gemeint. Also ich glaube tatsächlich, dass es manchmal die Kunst ist, auch das Leid auszuhalten. Und das heißt aber nicht, und das ist wieder der andere Punkt, den ich mir halt direkt notiert hatte, so, das heißt nicht, dass wir in diesem Leid versinken. Dass wir uns diesem Leid hingeben und uns in diesem Leid suhlen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Absolut. Ich kann das auch in noch ein Bild reinpacken. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es nicht schon mal erwähnt habe, aber ich finde es im Kontext von Resilienz einfach, muss das erzählt werden, weil es ist so schön alltagstauglich. Wenn man durch so Gärten läuft oder irgendwelche Siedlungen, dann stellt man immer wieder fest, dass es Bäume gibt, die auf einen Zaun treffen. Die wachsen so vor sich hin und irgendwann kommt ein Zaun, Maschendrahtzaun oder irgendein Zaun. Mhm. Und man kann sich dann halt anschauen, was passiert, wenn ein Baum auf einen Widerstand trifft. Und es gibt eine Menge Bäume, die treffen auf diesen Zaun und die gehen daran zugrunde. Ja, weil die Rinde drückt sich dagegen und die haben dann eine Wunde und dann bluten die aus. Die gehen einfach drauf. Mhm. Und es gibt aber halt auch Bäume, die machen das anders. Zum Beispiel Holunder. Der Holunder hat irgendwie die Fähigkeit, die Struktur des Zauns, gegen den er wächst, einzubinden. Mhm. Und zwar so, dass er nicht ausblutet. Mhm. Und das heißt, dieser eigentliche Widerstand des Zauns dient am Ende zu einer Stabilisierung von dieser Pflanze. Jetzt muss ich an der Stelle dazu sagen, ich bin kein Botaniker. Ich habe das als ein Beispiel in einem Vortrag gehört. Wenn irgendjemand es besser weiß, bitte melden. Aber das hat mich total überzeugt, weil Leute, die auf Widerstände im Leben treffen und daran nicht zugrunde gehen, sondern diese Widerstände als echte Fakten und Realitäten wahrnehmen, die neigen nicht so sehr zu Utopien. Die neigen nicht dazu, irgendwelche Ideale zu verkaufen, die sie nicht verkörpern. Mhm. Die werden irgendwie stabiler, die sind geerdeter. Mhm. Und wahrscheinlich sogar weiser. Und wenn du dann wiederum diese Sache in das integrierst, was du bist, ja, dann gewinnst du. Mhm.
Also, ja, voll. Ich hab mir hier einfach notiert, durch Flexibilität zur Stabilität. Also wenn du es schaffst, irgendwie auch flexibel auf das, was auf dich einprasselt, was kommt, das, worauf du stößt, vielleicht auch auf was für ein Zaun, was für ein Hindernis auch immer du in deinem Leben hast oder du begegnest, dass wenn du da flexibel bleibst, also wenn du die Perspektive einnimmst zu sagen, okay, keine Ahnung, gerade super uncool, aber irgendwie wird das schon werden. So, jetzt schauen wir mal. Und du das dann schaffst, dann hast du, glaube ich, tendenziell, dann kannst du es schaffen, eine Grundstabilität zu haben, die dich trägt.
Also ich glaube nicht, dass es zwingend flexibel sein muss.
Okay.
Sondern, dass eher die Fähigkeit ist, diesen Widerstand zu umarmen, als Metapher. Mhm. Und zu sagen, der ist jetzt so und so ist er jetzt auch und das ist okay. Was bedeutet das jetzt für mich? Das bedeutet nicht, jetzt da außen rum zu ranken wie so ein Schlinggewächs.
Okay, ja.
Das könnte man ja auch sagen. Kommt eine Wand oder Bambus, der macht es einfach kaputt. Bambus kommt überall durch am Ende des Tages, das ist nicht gemeint. Mhm. Und ja, wenn du dann halt mit was Krassem konfrontiert bist, eher zu sagen, okay, ich misste bei mir aus mit falschen Vorstellungen und Überzeugungen, die offensichtlich nicht tragfähig waren für diese Art von Lebensereignissen. Mhm. Und auf die dann auch zu verzichten und sich auf den Prozess einzulassen, zu schauen, was gibt's denn dann stattdessen?
Mhm. Voll gut, ja. Mhm, gehe ich mit. Find ich
zum Beispiel in meinem Fall zu sagen, okay, so scheiße das letzte halbe, dreiviertel Jahr war, mit dem Blick von heute kann ich sagen, für die Beziehung zu meiner Frau, auch zur Familie und aber auch zu wesentlichen Freunden, hat es eine Vertiefung und Stabilisierung bedeutet.
Mhm.
Und zwar in einer Form, die so sonst nicht passiert wäre.
Hm.
Das kannst du nicht durch Erlebnispädagogik erreichen.
Kannst du nicht durch Kopfwissen, sondern nur durch Fühl.
Ja, stimmt, das könnte man an der Stelle auch mal einführen. Also ich meine, an manchen Stellen habe ich mich durchaus so gefühlt, als ob ich arbeitsunfähig bin als Coach und Supervisor.
Mhm.
Weil ich merke, ich bin gerade so sehr mit meinem eigenen Ding beschäftigt. Mich interessiert eigentlich gerade gar nicht, was der andere zu erzählen hat. Ja, also das habe ich erlebt und habe dann auch gemerkt, krass, da muss ich jetzt gut gegensteuern, dass ich arbeitsfähig bleibe in der Hinsicht.
Mhm.
Und jetzt mit ein bisschen Abstand und Verarbeitung merke ich halt, dass mich das zu einem besseren Coach auch gemacht hat.
Mhm.
Einfach, weil ich merke, dass ich anders arbeite. Und das kann ich auch wiederum nicht durch ein Zertifikat oder eine Ausbildung erreichen, sondern das ist dann Lebenserfahrung.
Und ich glaube auch manchmal, also ich habe da auch drüber nachgedacht, ne, weil ich habe jetzt letzte Woche, boah, das ist wieder so intensiv auch die letzten Tage gewesen, ich meine letzte Woche, habe ich mein erstes Coaching tatsächlich auch gegeben. Ja. Und leider jetzt nicht hier durch diesen Vollmeter-Podcast zustande gekommen, aber Leute, ich mache euch nochmal das Angebot, wenn ihr Coaching bei Daniel Höhli wollt, der sich gerade seit knapp einem halben Jahr in Ausbildung befindet, dann kriegt ihr 10%, wenn ihr euch hier über diesen Podcast meldet. Also macht davon Gebrauch. Und auf jeden Fall habe ich da gemerkt, ich selber habe zum Beispiel für manche Punkte in meinem Leben habe ich gerade maximale Unklarheit.
Mhm.
Und das ist richtig unangenehm, ist richtig unschön. Aber ich habe in dem Coaching, das ich gegeben habe, konnte ich der anderen Person mega weiterhelfen, dass sie Klarheit für ihr Leben, für ihr berufliches Leben in dem Fall vor allem, gewinnt. Und das war richtig gut. Das war richtig schön. Es hat mich auch ermutigt zu sehen, geil, ich konnte ihr voll weiterhelfen, dass sie selber einfach zu neuen Erkenntnissen gekommen ist, neuen Gedanken. Das hat sie richtig weitergebracht und das fand ich total schön. Das heißt, nur weil ich selber für mich jetzt gerade eine gewisse Unklarheit empfinde, heißt es nicht, dass ich jetzt nicht hergehen kann und anderen dabei helfen kann, dass sie selber Klarheit finden. So. Und das auszuhalten, auf der einen Seite diesen eigenen inneren Prozess und gleichzeitig aber handlungsfähig zu bleiben, den anderen das weiterhin geben zu können, finde ich auch interessant, weil ich mich so am Anfang gefragt habe, ja, ist das eigentlich zulässig, ne? So darf ich das? Also und dann gemerkt habe, ja klar, also es funktioniert ja, es geht ja, es ist total okay, weil es ist halt mein eigener Prozess und da haben jetzt die anderen nichts mit zu tun, das ist auch voll okay. Aber so wie du sagst, man kann ja auch in den Punkt gelangen, dass man dann hinterher sogar, wenn man irgendwann mal draus hervorgeht, je nachdem, was es ist, dass man sogar noch besser anderen helfen kann. Wobei ich ja auch im Coaching gelernt habe, so diese Achtung vor eigenen Situationen und eigenen Erlebnissen, das jetzt irgendwie übertragen wollen auf andere, weil jeder Mensch hat halt seine eigene Geschichte.
Weise Worte.
Ach. Ja, ne?
Der sogenannte Parallelprozess.
Oh, der sogenannte Parallelprozess. Ja, ey, Ecki, lass uns mal diese 30 Sekunden bis eine Minute nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Es war, glaube ich, jetzt keine allzu große Überraschung, aber herzlichen Glückwunsch. Du und Joey, wir haben in der letzten Folge drüber geredet. Ihr seid jetzt zertifizierte Supervisoren.
Ja. Yeah. Warum hast du das zertifiziert so betont?
Na, weil ihr ja vorher schon gesagt habt, dass ihr eigentlich schon euch mehr oder weniger als Supervisoren schon seht.
Ah ja,
aber
ja,
das der offizielle Stempel, weißt du, der hat noch gefehlt. Den habt ihr jetzt quasi in der Tasche und dürft euch jetzt auch von einem Institut aus, von der EASC, dürft ihr euch jetzt auch Supervisoren schimpfen, richtig?
Ja, so ist das, genau. Ja, wir haben das Fachkolloquium souverän hinter uns gebracht. wo wir über diesen Fall geredet haben, den wir halt, also jeder hat ja mehrere Fälle, die er supervisorisch begleitet, Kunden, die er begleitet, und da musste man dann über eine Fallarbeit schreiben und darüber wurde dann ein Fachgespräch geführt. Hm. Und da musste ich natürlich innerlich gerade schmunzeln, weil auch da ging es um einen Parallelprozess.
Ach.
Und es ist ja nicht nur so, dass ein Parallelprozess Vorteile hat, sondern da geht es dann auch wieder drum, wie man damit umgeht.
Mhm.
Ja, also du kannst durchaus, wenn du merkst, das Thema, was jetzt dein Klient hat, das kennst du, kannst du ihm das durchaus fragen, ob er daran interessiert ist, das als Ressource sich einfach mal anzuhören.
Mhm.
Oder du kannst auch ganz bewusst sagen, okay, ich nutze jetzt hier eine Methodik, wo es eben nicht um mich geht, als derjenige, der was Ähnliches erlebt hat, sondern ganz bewusst um die Lebensrealität des Kunden.
Hm.
Also zum Beispiel so systemische Fragen, wo es dann darum geht, dass der andere konstruiert und ganz bei sich bleibt, Ideen entwickelt und ich halt wiederum als Supervisor so meine Absichten und meine Ideen und Interpretationen auf ein Minimum runterfahre. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Teil am Ende der Wirksamkeit. Es geht ja nicht darum, dass die Leute dann meine Ideen haben, wie es in der Beratung wäre und die versuchen umzusetzen, sondern die große Schönheit ist ja drin, dass die Leute eigene Ideen entwickeln und eigene nächste Schritte für sich erkennen und formulieren, die sie dann tatsächlich gehen.
Mhm.
Freiwillig.
Ja. Yes, also so viel an der Stelle auch nochmal zum Thema Coaching und Supervision. Das heißt, ihr könnt selbstverständlich auch bei Ecki mal anklopfen und sagen, hey, lieber Ecki, ich bräuchte mal ein Coaching. Wenn ihr es vor Ort wollt, dann gerne in der Region Bayern. Eine Region ist ein bisschen zu viel gesagt. Oder hast du für dich ein Einzugsgebiet, wo du sagst, so viele Kilometer hältst du noch für realistisch und tragbar?
Also für mich ist so, dass ich Einzelprozesse gerne hier im Umkreis von München mache oder halt komplett online.
Mhm.
Und das geht auch super, ist halt super effektiv.
Mhm.
Oder auch ein Misch aus beidem, dass man sich zumindest mal für ein Kennenlernen trifft und so. Und das geht ja schon. Also ich bin ja auch immer mal wieder unterwegs.
Mhm.
Und das andere, wenn du jetzt schon so konkret fragst, ich bin durchaus interessiert, ganztägige Sachen zu machen.
Also okay.
Konfliktklärungen zum Beispiel oder mehrstündige Teamsupervision.
Mhm.
Und dafür bin ich durchaus auch bereit, in Zug zu steigen. Das lohnt sich dann am Ende des Tages schon.
Ja, okay. Das heißt,
also für beide Seiten, glaube ich.
Genau, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist jetzt hier der Unterschied zwischen Coaching und Supervision, hört einfach die letzte Folge an, die davor. Dann wisst ihr Bescheid.
Ja, im Zweifel einfach mal den Kontakt aufnehmen und Erstgespräche sind ja eh kostenfrei und so weiter. Ich finde, also gerade zur Resilienz jetzt den Bogen zurückzuziehen.
Mhm, genau.
Ganz wesentlich für Resilienz ist ja, dass man erstmal erkennt, okay, da ist gerade wirklich eine große Schwierigkeit und ich gestehe mir das ein.
Mhm.
Und ich begebe mich jetzt auf den Weg, nach einer Lösung zu suchen, ja. Mich umzuschauen, vielleicht ein Coaching zu nehmen, ja. Also auch im eigenen Fall, nur weil man jetzt irgendwie Coach ist, heißt das ja nicht, dass man nicht selbst auch Unterstützung und Hilfe braucht.
Ja, ja.
Und das finde ich einfach so das Wichtige, dass man irgendwann, wenn man halt auf den Boden platt gedrückt wurde und die Welle über einen drüber gerollt ist, dass man dann realisiert, so, ich könnte jetzt wieder aufstehen, ich könnte jetzt wieder mich anfangen umzuschauen, es geht jetzt wieder.
Mhm.
Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges.
Voll, ja. Also ich gebe mal ein Beispiel, von dem du sagen kannst, ob das auch im Rahmen noch passend wäre oder nicht, ja. Weil es ist ja manchmal so ein bisschen abstrakt. Also wenn man jetzt irgendwie merkt, hey, was auch immer jetzt diese Resilienz genau ist, aber irgendwie fühle ich mich am Arsch. So ganz salopp gesagt, ja. Wenn es dir jetzt so geht, der du hier zuhörst, ne, da, und man sich dann fragt, ja, okay, was jetzt? So, ich habe ja einstiegs zum Beispiel, habe ich gesagt, dass das Gefühl traurig bei mir auch sehr stark vorhanden war und habe mir das dann für mich selber mal näher angeschaut und habe gemerkt, dass ich mich in sehr viele Prozesse hineinbegeben habe, die bei mir das Gefühl der Traurigkeit hervorgerufen haben, ich aber gar nicht bei allen das Mandat dazu hatte. Das heißt, ich hätte nicht überall reingehen müssen und mich so tief dafür einsetzen müssen, wie ich es getan habe, und habe dadurch halt schon auch viele Ressourcen aufgewandt, wo ich gemerkt habe, am Ende war für mich sinnbildlich gesprochen quasi mein Resilienztank dann anscheinend leer. Und dann daraus die Erkenntnis für mich abzuleiten, ja, es gibt sehr viel Leid in der Welt, aber ich kann nicht alles schultern. Ich kann nicht jeden Kampf auf mich nehmen. Ich kann nicht alles fixen, also das schon gar nicht, ne? Und dann ganz bewusst und entschieden loszulassen oder Nein zu sagen zu gewissen Situationen, wenn ein Freund plötzlich kommt und sagt, er hat gerade eine Ehekrise oder so, sich dann nicht einfach reinzustürzen und zu meinen, dass man jetzt irgendwie die Ehe retten muss, als Beispiel.
Ja, komplexe Frage, so fange ich da an. Also ich denke, was du jetzt so gesagt hast, das sind durchaus Punkte, wo ein resilienter Umgang möglicherweise entstehen kann. Mhm. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen, wenn jemand in eine Grube reingefallen ist, dass ich reinspringe, mir auch ein Bein breche und wir dann gemeinsam trauern. Und ich hole eine Leiter und teile den Weg, die Anstrengung. Und während ich die Person die Leiter hochtrage, helfe ich auch und ist auch anstrengend. Mhm. Also da gibt es einen großen Unterschied. Und dann gibt es sicherlich auch einfach Grenzen. Also Resilienz mag auch damit zu tun haben, sich selbst Grenzen zu setzen und zu sagen, das ist mein Wirkungsbereich, das ist mein Interessensbereich, das ist mein Verantwortungsbereich. Und der kann ja wachsen übers Leben hinaus. Mhm. Aber eben da auch zu sagen, das ist jetzt wirklich, worum ich mich kümmere und darum kümmere ich mich eben auch nicht. Mhm. Und so Grenzen zu setzen, das scheint mir auch viel mit Resilienz zu tun zu haben.
Aber das meine ich ja, ne? Also das wäre genau das zu sagen.
Und ich würde dir das jetzt eben nicht so um die Ohren hauen, sondern würde dir genau diese Fragen stellen.
Ja, nee, also schon, also klar, dass du jetzt in einem Coaching-Prozess sozusagen würdest du mir diese Fragen stellen, dass ich an den Punkt gelange. Ich meine jetzt nur, wenn wir jetzt hier uns, wenn wir jetzt über Resilienz reden, ne? Einfach nur generell jetzt, also mal völlig losgelöst jetzt von diesem Coaching, einfach zu sagen, diesen Punkt, an den ich jetzt durch eigenes Reflektieren selbst gelangt bin, kannst du natürlich auch mit einem Coach gelangen. Ja, das ist ja, also egal wie, wenn du selber merkst, du kommst nicht weiter, dann ist das womöglich hilfreich. Aber dieser Punkt an sich zu sagen, hey, es braucht manchmal auch Grenzen.
Ja.
Und diese Grenzen bewusst zu ziehen, bewusst wahrzunehmen, wo hier eine Einladung quasi im Raum steht oder vielleicht nicht mal eine Einladung und du hast aus irgendeinem Grund, es gibt ja so Leute mit Helfersyndrom, ja, zu denen ich mich zuweilen halt eben auch zähle. So. Und da dann zu merken, ich kann nicht alles und jeden und muss auch manchmal einfach da eine Grenze ziehen und loslassen. Zu sagen, als das könnte eine Erkenntnis sein, weil ich halt merke, das hilft mir schon mal an einer Stelle zumindest weiter. Ja, es gibt viele Baustellen und so weiter, ganz gar keine Frage. Aber das ist ein Punkt, den ich für mich auch mitgenommen habe, zu sagen, ich glaube, das ist gut, das ist für mich entlastend, mir die Erlaubnis zu geben, zu sagen, das ist jetzt nicht mein Kampf. Das ist jetzt nicht an der Stelle mein Problem, was nicht bedeutet, dass es mir egal ist, aber einfach anerkennend die eigenen Grenzen, die man eben auch hat, die zu respektieren und die zu wahren und zu sagen, so viel Kapazitäten habe ich gerade, ein Gefühl dafür zu entwickeln und zu merken, nee, das passt jetzt gerade nicht rein. Mhm.
Voll. Also ich sehe das in der Verbindung, wie du es auch beschrieben hast und merke für mich so, ich bin immer noch in diesem, kann man Resilienz jetzt eigentlich lernen oder nicht? Mhm. Kann man proaktiv was machen? Und versuche auch mich nochmal so ein bisschen an die Sachen zu erinnern, die ich darüber halt schon gelernt habe. Mhm. Und jetzt eine Sache, die ist mir irgendwie immer wieder gekommen, da ging es eigentlich um resiliente Organisation. Also jetzt nicht auf der individuellen Ebene, sondern auf der organisationalen Ebene. Mhm. Das ist natürlich nochmal ein völlig neuer Punkt.
Absolut.
Aber da ging es eben darum, dass eine resiliente Organisation bestimmte Ressourcen in unterschiedlicher Art und Weise zur Verfügung stellt. Also man hat zum Beispiel ein Produkt, was man herstellt und da gibt es halt bestimmte Bauteile. Und man hat, um dieses Produkt fertig zu bauen, nicht nur die Möglichkeit, also machen wir es konkret, Fahrrad, ja? Mhm. Wenn du ein Fahrrad hast, und wir haben alle mitgekriegt, in Corona, alle wollten auf einmal ein Fahrrad besitzen, die waren alle überfordert und es wurden aber gleichzeitig kaum noch Bauteile aus China geliefert, aus verschiedenen Gründen. Und wenn du dann eine resiliente Organisation wärst, dann hast du nicht nur just in time die Produkte gerade dann rechtzeitig da zur Verfügung, wenn sie eingebaut werden müssen, sondern du hast unter Umständen sogar die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Schaltgruppen zu wählen. Ja, bist nicht abhängig von einem Hersteller, sondern hast die Möglichkeit, zwei verschiedene oder sowas zu nehmen. Und ich glaube, das nochmal für mich auch zu begreifen, was bedeutet denn jetzt konkrete Resilienz für mich, Das heißt zum Beispiel zu wissen, es ist nicht nur Sauna, die mich entspannt, sondern es gibt auch andere Dinge. Hm. Sauna ist ja unter Umständen teuer oder hat geschlossen. Was gibt's denn, was zum Beispiel in 2 Stunden ich tun kann und merke, es tut meiner Seele unglaublich gut? Und da muss ich schon sagen, jetzt so aus meiner Erfahrung im Gespräch mit Leuten, die wenigsten haben wirklich eine konkrete Vorstellung, was sie tun können, was ihnen gut tut, was niemand anderem schadet, was keine Sucht ist, was sie in unterschiedlichen Zeitkontingenten durchführen können. Also begonnen von 7 Sekunden bis vielleicht zu einem ganzen Tag oder einem Wochenende. Was kann ich in 7 Sekunden tun, was mich erfüllt? Und dieser Frage mal nachzugehen, ich glaube, das hat voll viel mit Resilienz entwickeln zu tun.
Genau, das finde ich halt spannend. So wie du es zuletzt formuliert hast, so dieses, was kann ich in 7 Sekunden, keine Ahnung, ist egal wie lange, aber was kann ich in der Zeit, die mir zur Verfügung steht oder die ich aufwenden möchte, die ich bereit bin zu investieren, tun? Wie hast du gesagt? Alter, mein Gedächtnis ist auch nur noch 7 Sekunden lang.
Immerhin. Was wie bei einem Eichhörnchen.
du hattest auf jeden Fall das halt positiv formuliert. Was ich meine, ist halt, am Anfang habe ich wahrgenommen, es gibt halt diesen Aspekt, den ich da raushöre, so diesen Umgang mit Stress. Mhm. Also ganz viel, was kann ich tun, um Stress zu vermeiden? Und zuletzt hattest du eigentlich gesagt, was kann ich tun, was mir Lebensfreude gibt oder so, sinngemäß. Und das eine ist sozusagen der Fokus, wie kann ich Negatives reduzieren oder loswerden? Und das andere ist, wie kann ich eigentlich mehr Positives bekommen? Vielleicht ein bisschen platt formuliert, aber ich habe da auch, also ich zitiere mal kurz Klaus Motoki Ton, der hat geschrieben, dass angeblich die moderne Stressforschung sagt, finde ich immer so ein bisschen, naja, also die moderne Stressforschung, keine Ahnung, aber okay, nämlich, dass die Jagd nach Sinn und Bedeutung viel bedeutsamer ist als die Vermeidung von Stressoren.
Ja, also Vermeidung bringt dich ja nicht weiter im eigentlichen Sinn. Und wenn ich das jetzt vorhin so formuliert habe, dann eher aus einer Unachtsamkeit heraus. Vermeidung ist nicht der Weg, der dich am Ende zufrieden macht. Es ist eher schon zu schauen, ja, es gibt ja auch diesen gesunden Stress und hilfreichen Stress und Aktivierung und so weiter, das ist ja auch was Positives. Ich glaube, es gilt da schon eine Ausgewogenheit zu erlangen, ja? Und zu akzeptieren, dass nach einer Anspannung im Idealfall eine Entspannung folgt. Mhm. Und wenn jetzt eben eine Krise bedeutet, dass Anspannung auf Anspannung auf Anspannung ist, also nach dem Motto, du hast trainiert auf einen 100-Meter-Lauf und dann kommst du an 100 Meter ins Ziel und sie sagen dir, haha, verarscht, es ist heute Mitteldistanz 5000. Mhm. Und dann läufst du bei den 5000 ins Ziel und sie sagen dir, haha, Halbmarathon. Ja, und dann hast du, also geht das weiter, läufst du Marathon und dann kommt wieder ein Rückschlag und sie sagen dir, ey, es ist Triathlon, also Ironman. Ja, also so von dieser Vorstellung ist, es kommt immer noch mal einer drauf und immer noch mal einer drauf. Und dann ist es ja wirklich ein zu viel an Stress. Und dann kann ja durchaus auch sein, sich schlau Gedanken zu machen, hey, welcher Stress ist jetzt vielleicht gerade wirklich auch vermeidbar? Mhm. Ja, aber ich denke, allein durch Vermeidung löst du nicht die wesentlichen Dinge.
Ja, vielleicht hast du aber zumindest erstmals die Kapazitäten und die Ressourcen, um dich wieder mit einem klaren, frischen Verstand lösungsorientiert nach vorne umzuschauen. Und manchmal ist es, glaube ich, schon auch, also ich glaube, es gibt so 2 Arten von Stress. Die eine Art gehört halt zum Leben dazu, die kannst du nicht vermeiden. Ja, das ja. Leben selber ist halt das Leben. Ach du Scheiße. Das Leben ist das Leben.
Wow, das Leben ist das Leben.
Ey, da jetzt wird's deep, ne?
Jetzt wird's deep.
Ja, aber
das berührt mich total tief. Du verstehst mich, Mann.
Aber es gibt halt auch etwas, wo wir uns selber unnötigen Stress machen. Und den zu vermeiden, halte ich natürlich schon für eine sehr clevere Angelegenheit. Also ich glaube ja, unsere Gesellschaft sagt uns halt irgendwie von wegen, ja, jetzt nach dem 100-Meter-Lauf musst du halt nochmal 100 Meter und dann wird es irgendwann Marathon und Triathlon und was weiß ich nicht alles, ja. Du könntest ja auch einfach sagen, nö, ich steig aus. Mach ich nicht mit.
Fahr ich halt E-Bike.
Ja, oder geh zu Decathlon. Ja, also, und das ist was, was ich schon auch spannend finde. Vielleicht sollten wir da mal irgendwie drüber reden, Ecki, so dieses, wie sieht eigentlich ein gelungenes Leben aus? Ja, weil wir tatsächlich, glaube ich, also deswegen hadere ich so ein bisschen mit dieser Aussage, die Jagd nach Sinn und Bedeutung ist viel bedeutsamer als die Vermeidung von Stressoren. Also ich würde ja zustimmen, von der Perspektive zu sagen, ich finde es viel sinnvoller, auf was Positives zu fokussieren, als auf die Vermeidung von Negativen sozusagen, ja. Zu sagen, wie kann ich mehr Positives in mein Leben bekommen? Nur wenn jetzt sozusagen die Vermeidung von Negativen das Positive darstellt, hey, wunderbar. Also dann ist es ja genau, dann ist es ja zielführend. Von dem her, genau, ich will das jetzt auch gar nicht so tief ausführen. Zum Schluss würde ich gerne von meiner Seite aus einen Gedanken nochmal von John Eldridge teilen, den ich cool fand in seinem Buch Resilienz. Heißt das Resilienz auf Deutsch? Ich habe es auf Englisch gelesen. Resilient heißt es auf Englisch. Untertitel Restoring Your Weary Soul in These Turbulent Times. Und da geht er darauf ein, dass es so drei Levels unseres Seins gibt. Die erste Stufe ist diese alltäglichen Gedanken, die man halt so hat, den ganzen Tag über, die meisten davon total irrelevant, ja. Aber so ist das halt nun mal, so sind wir halt unterwegs. Das zweite Level ist, er schreibt es als Longings, Hopes and Dreams that are far more important. Also diese Hoffnung, diese Träume, diese Wünsche, diese Bedürfnisse auch, die man hat, die grundsätzlich viel wichtiger sind und die zum Beispiel beim Einschlafen klassischerweise kommen. Ja, wenn man sich ins Bett legt und auf einmal macht man sich vielleicht aber auch Sorgen um sein Kind. Hey, wie wird das in der Schule und wird das alles hinhauen und dies, das und so. Und dann, sagt er, gibt es noch so eine dritte Ebene, ein drittes Level, ganz, ganz tief in uns. Und zwar der Schrei nach Liebe, nach Hoffnung, nach Freude, was so essentiell für unser Sein ist. Und das Spannende sozusagen, den Punkt, den er halt hier macht, ist, wir kommen halt fast nie in diese Ebene rein, weil wir uns die Zeit nicht dafür nehmen, weil wir uns die Ruhe dafür nicht nehmen. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, den ich sozusagen an der Stelle machen will, warum ich schon manchmal auch wichtig finde, ganz bewusst Stress temporär zu reduzieren und generell aber auch toxischen Stress dauerhaft natürlich zu reduzieren, um halt immer und immer wieder auch in diesen ganz, ganz tiefen Bereich unseres Seins vorzudringen und hinzukommen, reinzuspüren, der halt über das, was im Englischen gibt es so einen schönen Ausdruck, Monkey Brain, ja, hinausgeht. Also dieser Affe, der die ganze Zeit irgendwie wild rumspringt und so weiter. Und wenn wir halt dann hier kurz WhatsApp und dann noch ein bisschen YouTube und TikTok und dies, das und da. Und dann wollte ich noch kurz die E-Mail. Hey, was wollte ich jetzt eigentlich gerade? Und dann zack. Also, und da bewusst auch rauszutreten und nicht darauf zu warten, dass die große Krise einen dazu zwingt, ja, oder das große Unglück oder was auch immer, sondern proaktiv zu sagen oder präventiv zu sagen, hey, ich gehe das bewusst an, wenn es dir gerade gut geht, wunderbar, dann nutzt das doch, um zu schauen, wie komme ich dahin in diese Tiefen und sich dafür Zeit zu nehmen. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wo ich glaube, dass wir in einer sehr umkämpften Zeit leben, wo wir ganz bewusst auch da Grenzen ziehen müssen, immer mehr Nein sagen müssen zu äußeren Dingen, zu externen Einflüssen, die unsere Aufmerksamkeit wollen und zu sagen, nee. Und da in die Ruhe reinzugehen, weil ich glaube, auch da ist dann eine Geburtsstätte von Resilienz oder das birgt das Potenzial, den Resilienzspeicher, den Tank aufzufüllen.
Ja, und während du es erzählst, bin ich nochmal in die letzten Wochen gereist und habe an viele Dinge gedacht, die auch schön waren. Mhm. Also wo bewusst ich mich auch mit Freunden getroffen habe oder Zeiträume geschaffen habe, die ich dann nutzen konnte, um wirklich wieder auch dem was entgegenzusetzen zu können, was gerade los ist. Und was ich echt, empfinde gerade so eine Dankbarkeit darüber. Irgendwann bin ich wieder auf mein altes Hobby zurückgekommen. Ich habe jetzt eine ganze Weile kein Tagebuch mehr geschrieben. Und dann habe ich mir so gedacht, jetzt ist es wieder soweit. Und dann habe ich so rausgeholt und habe einfach gesagt, ich mache das jetzt wieder, dass ich so jeden Abend, an dem ich dran denke, versuche mir 5 Dinge bewusst zu machen, für die ich echt dankbar bin. Und das habe ich eine Weile gemacht und habe gemerkt, ah ja, das gibt mir was, das sortiert den Tag. Ich schlafe mit Gedanken der Dankbarkeit ein und das ist was Gutes. Und dann bin ich irgendwann auf den Gedanken gekommen, ey, ich bin den ganzen Tag am Hasseln und rennen und mache irgendwas für irgendwen. Hm. Aber was davon hat da was mit zu tun, dass ich mich fülle oder füllen lasse, sodass ich dann auch wieder was geben kann? Weil ich halt immer wieder gemerkt habe, boah, irgendwie bin ich leerer als sonst. Und ich bin dann dazu übergegangen, so eine einzige Sache aufzuschreiben für den nächsten Tag, die ich plane, von der ich ausgehe, dass sie für mich wichtig oder wesentlich ist. Und zum Beispiel gestern Abend war das so, ich habe halt so einfach gerade die Verantwortung, dann mich um die Kinder zu kümmern nachts, und manchmal ist das halt sehr unterbrochen. Und häufig endet die Nacht dann halt relativ früh und dann liege ich noch im Bett mit meiner Tochter im Arm und die will nicht schlafen, aber ich will schlafen und so. Und ich habe mir einfach vorgenommen, egal wann sie dann so final wach ist, ich werde aufstehen und ich werde den Morgen nutzen, um Sport zu machen. Ja, so das ist eine Sache. Und häufig, sowas passiert nicht durch Zufall. Also ich stehe nicht durch Zufall um 5.30 Uhr auf, um Sport zu machen, nachdem ich eine unterbrochene Nacht hatte. Aber heute Morgen habe ich das dann gemacht. Und das war cool. Das hat mir was gebracht. Mhm. Und das ist irgendwie so, wo ich merke, ja, dass auch mein Umgang damit, eben wieder dahin zu kommen, dass ich Dinge planen und entscheiden kann und Sachen mache, wo ich mich füllen lasse.
Voll schön. Ich würde ja sagen, an der Stelle hast du dich selbst ernst genommen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel, warum manche von uns vielleicht auch an nicht so schöne Punkte gelangen, weil wir uns nicht mehr ernst nehmen, unsere Bedürfnisse, unsere Seele. Das heißt nicht, dass wir jetzt jedem oberflächlichen Bedürfnis nachgeben müssen. Das ist damit, glaube ich, gar nicht gemeint. Aber ich glaube, gerade bei uns als junge Väter, ne, bist du halt in dieser Phase, wo du ganz, ganz viel dich auch nach den Bedürfnissen der Kinder richtest und natürlich hat der Ehepartner auch Bedürfnis und Arbeitgeber oder wer auch immer, und alle wollen 100% deiner Aufmerksamkeit und Konzentration, und du selber merkst aber sozusagen so schleichend, hier zieht's die Energie raus, da zieht's die Energie raus, und so wie du sagst, so hey, aber wo tanke ich eigentlich, also wo nehme ich mal was, und nicht nur am Geben, bis der Tank leer ist. Und das finde ich cool zu sagen, ich nehme mich selber ernst, meine Bedürfnisse, ich nehme die wahr, nehme die ernst, gebe denen Raum. Und gleichzeitig auch, was ich mitnehme, das ist für mich der letzte Punkt, den du mal zwischendurch im Gespräch genannt hast mit den Freunden, auch ehrlich gegenüber anderen zu sein. Das heißt, ich teile das auch mit anderen und behalte es nicht nur für mich. Ich glaube, das ist voll gut. Also auch die Folgen, die wir über Freundschaft aufgenommen haben, das sind echt gern gehörte Folgen, und ich merke bei den Reaktionen, das scheint sehr viel mit euch zu machen als Zuhörer, also kann ich euch nur ans Herz legen, falls ihr die noch nicht gehört habt, die nachzuhören über Freundschaft und zu merken, wie wichtig und wertvoll es ist, als Freunde sowas miteinander teilen zu können. So wie wir jetzt hier das mit euch offen teilen sozusagen, aber auch, dass ihr so Freunde in eurem Leben habt, mit denen ihr solche Gespräche auch fernab eines Podcasts und der Öffentlichkeit führen könnt, ja. Das wünsche ich euch und wollte ich an der Stelle einfach nochmal ganz, ganz dick unterstreichen.
Ja, und ich unterstreiche das auch nochmal, also, weil es ist ja nicht so, obwohl das jetzt der erste Podcast mit uns beiden in diesem Jahr ist, heißt es ja nicht, dass wir in der ganzen Zeit nichts miteinander zu tun hatten. Das Gegenteil ist der Fall. Also unsere Beziehung hat sich vertieft. Ja, wir haben was geteilt. Und das hat sicherlich einen hohen Wert für mich. Und das ist jetzt nicht stringent weitergedacht, aber was mich wirklich interessieren würde, sind echt so die Reaktionen auf Resilienz und das Thema heute. Was das so an Gedanken und an Fragen, hey, bei euch einfach aufwirft. Da gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Können wir auch gerne sonst in der nächsten Folge einfach wieder aufgreifen. Und freue mich da echt auf den Austausch.
Mega. Hey, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und beende das von meiner Seite aus jetzt. Ecki, ich bin mega gespannt auf deine Schlussfrage. Beende das von meiner Seite aus jetzt. Und zwar habe ich ja eingangs zitiert, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Und ich würde das gerne verknüpfen mit einer Bibelstelle aus Lukas 6, Vers 45. Da steht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Also in diesem Sinne, mehr als alles andere, bewahre dein Herz.
Oh. Okay, Abschlussfrage. Mach doch mal kurz die Augen zu und beantworte folgende Frage. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Nein, natürlich nicht. Stell dir jetzt, wo du die Augen geschlossen hast und kurz gelacht hast wahrscheinlich, stell dir mal dein Herz vor, wie das aussieht. Und versuch das einfach mal zu beschreiben. Wie geht's deinem Herz?